ARD.
Bei jedem Drogenkonsum geht es am Ende darum, dass du dich in irgendeiner Form glücklich fühlst. So. Und MDMA ist so der krasseste Shortcut zu eben so dem maximalen Glück, der mir überhaupt einfallen würde.
Und auf diesem Shortcut, auf dieser Abkürzung zum maximalen Glück, wie er es beschreibt, sind im Sommer 2023 zwei Teenager gestorben, als sie eine blaue Punisher-Ecstasy-Pille genommen haben. Hauptwirkstoff von Ecstasy ist MDMA. Und das wurde mehr oder weniger zeitgleich in Australien zu medizinischen Zwecken und zu Therapiezwecken freigegeben. Was ist also los mit dieser Substanz MDMA? Zwischen Tod und Therapie, darum geht's in dieser Folge Süchtig nach alles.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
Alle Folgen von der zweiten Staffel Süchtig nach alles findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Tag zusammen, bei mir im Studio ist heute Dr. Andrea Jung-Aberle, Leiterin der Ovid-Klinik in Berlin, wo unter anderem substanzgestützte Psychotherapien angewendet werden. Das finde ich natürlich sehr interessant. Hallo und willkommen in Bremen.
Hallo.
Auf deiner Homepage oder auf eurer Homepage lese ich folgenden Satz. Frau Dr. Jung-Aberle ist Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin sowie ärztliche Psychotherapeutin in Weiterbildung und berät in ihrer Sprechstunde sowohl bezüglich Behandlungsplanung und Indikationsstellung, und jetzt wird's interessant, als auch in der Gestaltung von Integrationsprozessen nach anspruchsvollen psychedelischen Erfahrungen. So korrekt wollen wir sein. Heißt auf gut Deutsch, wenn ich was eingeschmissen habe und eine anspruchsvolle psychedelische Erfahrung, also eine Halluzination oder so hatte, richtig am Trippen war, dann komme ich zu dir, um das in mein Leben zu integrieren.
Also in den meisten Fällen sind das Menschen, die nicht nur intensive psychedelische Erfahrung hatten, sondern wirklich einen, die sie komplett überfordert hat. Also die Menschen, die eine Integrationspsychotherapie brauchen, haben meistens deutlich mehr bekommen, als sie gedacht hatten, sich eingeschränkt zu haben mit ihrem psychedelischen Trip, mit ihrer Erfahrung. Denn intensive Erfahrungen machen sehr viele Menschen in sehr vielen Settings, sei es in der Feierszene, in Selbsterfahrungssettings, in Ritualen, ohne dass man danach direkt eine Psychotherapie braucht. Aber so ein gewisser Prozentsatz an Menschen ist regelrecht belastet, traumatisiert nach solchen Erfahrungen. Und die können dann schon Hilfe gebrauchen, damit besser umzugehen.
Also nach einem viel zitierten Horrortrip zum Beispiel.
Ja, also es muss nicht mal das sein. Es kann ja auch sein, dass mir inhaltlich was klar wird, was ich vorher gar nicht so abgesehen habe. Also wenn zum Beispiel mir klar wird, dass ich bestimmte Prozesse in meinem Leben immer wieder durchlaufe, weil ich immer noch versuche mit, keine Ahnung, 35 meinen Eltern alles recht zu machen und die letzten 20 Jahre deswegen einfach viele Fehlentscheidungen getroffen habe, kann auch das was sein, was mir regelrecht eine Lebenskrise verpasst, ohne dass es ein Horrortrip war. Und sowieso ist der Begriff Horrortrip sehr inflationär benutzt. Mhm. Ja, es gibt anspruchsvolle Trips, es gibt auch echte Horrortrips, aber oft denkt es ja auch an Set und Setting. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, mir auf einem Heavy-Metal-Konzert 200 µ LSD reinziehe, ist klar, dass die Erfahrung nicht allzu positiv sein wird.
Ja. Und du machst ja nicht nur diese substanzgestützte Psychotherapie, sondern du bist auch Autorin unter anderem des Buches Yoga, Tee, LSD. Mhm. Und spannst laut der Homepage den Bogen von der Medizin bis zu lebensphilosophischen Fragen. Wie kommt es, dass du so eine Affinität oder so ein Interesse an Substanzen und diesen Drogenerfahrungen hast als Medizinerin?
Also mein Interesse an diesen Erfahrungsräumen, und die passieren nicht nur über Substanzen, die passieren eben auch durch nicht pharmakologische Methoden, wie Meditation, wie Tanz, da gibt es alles mögliche, Breathwork, also Atemarbeit, das begleitet mich letztendlich schon genauso lange wie mein Interesse an der Medizin. Ein bisschen ist es auch zusammen entstanden. Ich habe selbst nicht substanzgebundene Erfahrungen schon sehr früh gemacht, sei es überwältigende Naturerfahrungen oder eben auch im Rahmen von anderen Szenarien. Und als ich dann angefangen habe, mich in Heidelberg mit Medizinpsychologie zu beschäftigen, bin ich da in eine Arbeitsgruppe reingestolpert. Die waren damals so die letzten Mohikaner in Deutschland, die sich überhaupt befasst haben mit dem Thema psychoaktive Substanzen, Psychedelika, und fand das dann hochspannend und konnte da relativ schnell ankoppeln inhaltlich. Und das begleitet mich eben seit 2006, 2007. Also noch seit der Zeit meines Studiums, dass ich mich mit diesem Thema befasse. Das war noch lange vor dem aktuellen Hype.
Hype nennst du das? Was meinst du damit?
Naja, wir sind ja jetzt in einer Situation, wo das Pendel komplett umgeschlagen ist. Ne?
Als ich, bezüglich Substanzen und den Gebrauch davon.
Ja, also als ich aus dem Studium kam, ist mir noch geraten worden, sag bloß nicht, dass du dich auch nur forschungsmäßig für das Thema interessierst. Dich stellst keiner ein. Das ist total bar und alle finden das doof. Mhm. Jeder professionelle Mensch sollte davon die Finger lassen. Mhm. Und jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo auf Netflix, in allen möglichen Frühstücksfernsehsendungen und so weiter und so fort dieses Thema rauf und runter dekliniert wird, zum Teil auch ziemlich dämlich, ohne viel Hintergrundwissen. Und es quasi das Pendel so in die andere Richtung geschlagen ist, dass psychedelische Erfahrungen substanzmäßig total cool sind und das quasi behandelt wird, als wären das jetzt die Wunderlösungen für die Probleme der Menschheit. Und das ist genauso falsch wie das Verteufeln vorher.
Mhm. Mit welchen Substanzen arbeitest du denn konkret in deinem Alltag? Womit hast du zu tun und was kannst du uns über MDMA als kleine Schnelleinführung erzählen?
Okay, also ich arbeite im Moment mit zwei psychoaktiven Substanzen. Das ist einmal Ketamin in der Praxis. Das können wir ja off-label benutzen. Das heißt, das ist nicht so verboten, in Anführungsstrichen, wie die klassischen Psychedelika, wie LSD, Psilocybin oder auch MDMA, sondern ist quasi nur verschreibungspflichtig und kann deswegen benutzt werden. Das machen wir in einem Team von insgesamt 10 Menschen tagtäglich. Wir haben zum Teil 6, 7, 8 Patienten pro Tag, die im Rahmen ihrer Therapie diese ketamin-augmentierten Erfahrungen machen. Und das andere ist, dass ich Teil eines Studienteams bin, das am ZI Mannheim, das ist das Zentralinstitut für seelische Gesundheit und der Charité Berlin, jeweils in den Psychiatrien dort, eine Studie gemacht haben und machen. Und wir arbeiten hier mit Psilocybin bei therapieresistenter Depression. Psilocybin ist ja Magic Mushroom, Reinstoff sozusagen, aber synthetisch produziert. Und da sind wir die zweitgrößte Studie weltweit, die die Substanz aufgegriffen hat. Aber du hast mich ja nach MDMA gefragt.
Genau, also, darum soll es ja heute vor allem gehen.
Also MDMA ist nichts Neues. Fangen wir mal damit an. MDMA ist schon erst entdeckt worden in den 20er Jahren, spannenderweise in Deutschland bei der Firma Merck. Und damals haben die das auf den Markt bringen wollen als Appetitzügler. Mhm. Weil eben einer der Nebeneffekte von MDMA ist, dass man nicht viel Hungergefühl hat, zum Teil auch über Tage danach nicht. Es ist aber dafür nie auf den Markt gekommen und ist dann wiederentdeckt worden Anfang der 80er Jahre in den USA und war dann zu haben erstmal im Bay Area, in der Therapeutenszene vor allen Dingen, unter dem Namen Empathy oder Adam. Also MDMA ist ja die Kurzformel für die Chemie. Ecstasy wurde es dann quasi erst, als die Raver dazu gekommen sind, Anfang der 90er. Mhm. Aber es wurde quasi da erstmal gehandelt unter Psychotherapeuten, die vorher zum Teil eben auch mit Psilocybin, LSD gearbeitet hatten und das verboten bekommen haben. Als Substanz, mit der man emotional öffnend arbeiten kann, Patienten an innere Themen ranführen kann.
Darum geht's in dieser Folge. Außerdem klären wir das Suchtpotenzial dieser Substanz und natürlich auch Risiken und Gefahren. Denn im vergangenen Festivalsommer, ich habe es ja im Intro gesagt, sind zwei Jugendliche an einer blauen Punisher Ecstasy-Pille gestorben. Ecstasy ist also offensichtlich gar nicht ohne, wird in der Popkultur aber unter anderem so besungen.
Du lachst mich an, ich seh die Welt in bunten Farben. Mein Puls geht hoch, fängt an zu rasen. Immer gut drauf, es ist so warm in deinem Namen. Solange wir was von uns haben. Ich find dich nice, MDMA. Oder ist die Liebe jetzt schon verbraucht? Mir ist so heiß, MDMA.
Und um dieser Substanz und dem ganzen Gebrauch ein bisschen auf die Spur zu kommen, muss ich nicht von meinen eigenen Erfahrungen reden, sondern ich war ein bisschen unterwegs und habe für diese Folge zwei junge Männer getroffen, die positive und negative Erfahrungen gemacht haben mit MDMA. Und dafür war ich natürlich unterwegs in der deutschen Partyhauptstadt schlechthin, in Berlin. Ich bin auf dem Weg in eines dieser typischen Hinterhäuser eines Berliner Altbaus und werde dort jetzt empfangen von zwei Party-Veteranen, Anfang 30. Einen kenne ich persönlich, er wollte mir von seinen MDMA-Erfahrungen erzählen. Und dafür sitzen wir noch mit einem anderen Kollegen von ihm bei Weißwein in der Küche.
Schön, Moin. Dass es geschafft hat.
Moin, Bubi, freut mich.
Du, komm da erstmal an, leg da erstmal ab.
Soll ich Techno im Hintergrund anmachen?
Ja, nee, lass ruhig auch mal an, weil, also letztendlich ist ja sonst ein bisschen Klischee auch, oder?
Wieso? Ja, es wäre ja ein bisschen Klischee, wenn man sagt, oh, da muss immer Techno ballern, wenn wir jetzt über chemische Drogen reden.
Ja, aber beim Vortrinken oder so zu Hause höre ich eigentlich fast gar kein Techno. Also, nee.
Erst auch nicht?
Nee. Weil dann, also, irgendwann war es halt zu viel. Und ich denke, wenn man dann so feiern geht und dann, ich meine, das löst ja auch irgendwie so energetisch was bei dir aus. Und dann hast halt eher Bock darauf, dass halt so die Mucke, auf die du dich freust, erst auch dann spielt, wenn du dann auch wirklich auch drauf tanzen und feiern kannst. Ne?
Das, bei der After Hour?
Ja, bei der, weiß nicht, was läuft bei After Hour? Ich habe einen Plan. Was. Was hört man doch heutzutage so?
Es war natürlich nur ein Witz, denn die beiden wissen ganz genau, was auf so einer After Hour läuft und sind in dem Nachtleben Berlin viel unterwegs und auch drogenmäßig haben die beiden schon ziemlich alles durch. Wir hören mal zwei Stichproben, was sie so erfahren haben.
Wirklich, aus meinen Knien lief Wasser und irgendwann war ich so nass und da kam mir auf die glorreiche Idee, hey, ich kann mir doch einfach trockene Klamotten aus dem Schrank nehmen. Und habe mich so gefeiert, bin zum Schrank gegangen, habe die Schranktür aufgemacht und kam Wasser aus meinem Schrank.
Kotzen und Scheißen auf dem Dixie gleichzeitig und habe dabei manisch gelacht, weil ich es so witzig fand. Und es war so eine fette Schlange vor dem Dixie und als ich rausgekommen bin, hatte ich einfach alle angestarrt und war so, Digga, was zum Teufel hast du gemacht?
Also machen wir uns da nichts vor, ich bin ja jetzt auch nicht der beste Kandidat für Dosierungsfragen. So, ne? Also mehr ist mehr, habe ich irgendwie dann schon oft auch gedacht. Also wenn schon, dann schon, wenn ich das jetzt eh habe, dann nehme ich das jetzt auch. Ne? Und dann, naja.
Ja, und was da alles so passieren kann, das hören wir uns gleich noch an. Das Wasser, was aus den Knien lief und das Intermezzo auf der Dixie-Toilette, passierte übrigens nicht auf MDMA und auch nicht auf Ecstasy. Das sollte jetzt nur mal zeigen, wessen Geisteskind die beiden sind und dass die jetzt wirklich schon eher einiges durch haben. Frau Dr. Jung-Aberle, oder Andrea haben wir ja gesagt, wir sagen ja du. Jetzt haben wir von zwei drogenaffinen Menschen gehört, die Ecstasy und MDMA vor allem im Party-Kontext konsumieren. Du hast gerade schon ein bisschen die Geschichte von den Substanzen angerissen. Jetzt benutzt man ja MDMA und Ecstasy öfter fast synonym. Kannst du uns vielleicht einmal den Unterschied genau erklären?
Ecstasy ist der Sammelbegriff für alles, was ich kaufe, von dem ich erwarte, dass es so wirkt wie MDMA.
Aha, ist ja quasi nur ein Pop-Begriff, aber ist noch gestreckt mit anderen Sachen.
Also das sowieso und manchmal ist da auch, wie gesagt, gar kein MDMA drin, sondern MDA, Methylon, verschiedene andere Sachen. MDMA gibt es meistens gar nicht oder oft nicht in diesen klassischen Teilen, sondern eher als Kristalle, die man dann abwiegen kann und so weiter und so fort.
Also das pure MDMA.
Genau, das ist ja das, was die Leute eher suchen, aber meistens ist dann eben da Milchzucker, ein bisschen Aspirin, keine Ahnung, sonst irgendwas drin, um das Ganze zu strecken. Wenn man Glück hat, nur das. Wenn man Pech hat, eben auch noch andere Sachen, die deutlich mehr ins System fahren können. Und das Problem ist auch, dass ja Leute, die zum Beispiel das so ein bisschen Harm Reduction hier auch, so eine Pille kaufen, die dann nehmen und dann wirkt es nach einer halben, dreiviertel Stunde nicht, denken, ah, okay, war nicht genug drin, ich nehme lieber noch eine und dann war das aber was anderes, was zum Beispiel später, aber dann intensiver wirkt und die sind dann irgendwann ganz schnell überdosiert und das kann einen wirklich ins Krankenhaus bringen, auf die Intensivstation im Zweifelsfalle.
Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Jetzt sind wir ja noch in der Partyszene unterwegs. Wie kommt denn jetzt der Stoff aus der Disco ins Behandlungszimmer oder war es eigentlich umgekehrt und wo ist das eigentlich schon überall im Einsatz?
Also eigentlich war es umgekehrt. Die Substanz, wie gesagt, Anfang der 80er Jahre von Shulgin wiederentdeckt. Das ist einer der großen, sagen wir, psychoaktiven Chemiker unserer Zeit. Und der hat das quasi wiederentdeckt und hat es dann an Leute verteilt, mit denen er gearbeitet hat. Gerade Therapeuten, die eben dann angefangen haben, das zu benutzen. Und es war dann eben Anfang der 80er eine der wenigen Substanzen, gerade im angloamerikanischen Raum, die zugänglich waren. Und dann ist es eben in die Partyszene reingeschwappt, war erstmal parallel da. Aber weil in der Partyszene eben so viel schiefgegangen ist damit, ist es dann letztendlich verboten worden. Und wie üblich in dem Feld schüttet man dann das Kind mit dem Bade aus und hat es eben auch für die Therapeuten mitverboten, die wirklich damit sehr achtsam und vorsichtig gearbeitet haben, größtenteils. Natürlich war es kein zugelassenes Medikament, kein zugelassenes Arzneimittel. Das war schon wichtig, das jetzt nochmal nachzuholen. Aber da ist Forschung wirklich verzögert worden und 1986, als es verboten worden ist, hat sich parallel aber auch zum Beispiel in den USA eine Non-Profit-Organisation, MAPS, gegründet, die jetzt eben fast 30 Jahre später an dem Punkt sind, dass sie die Wiederzulassung erreicht haben über klinische Studien. Das ist so das Große, was gerade passiert. Die machen in den USA, haben die jetzt die letzten Zulassungsstudien schon gemacht und warten darauf, dass sie quasi verhandeln dürfen darüber, ob es jetzt Medikament werden darf. Die haben Studien aber auch gemacht in Holland, in Tschechien, in England gab es Studien zu dem Thema. In Israel. Ich habe da auch 2014 meine Ausbildung gemacht, in der Hoffnung, eben in Deutschland auch so ein Studium mit durchführen zu können. Die hat sich aber aus diversen Gründen, gerade wegen Geld, nicht manifestiert bisher. Und da ist sozusagen die Bewegung hin wieder da. Und es ist sogar so, dass in den USA diesem Medikament MDMA Breakthrough-Status, also das ist ein Durchbruch in der Therapie, zugeordnet worden ist, was eigentlich den Weg frei machen soll zu einer schnellen Zulassung. Wenn da alles glatt geht, könnten wir 2025 die ersten legalen MDMA-Therapien außerhalb von Studien sehen dort.
Damit werden wir uns später nochmal intensiver beschäftigen mit der Wirkung, mit der Frage, wo der Stoff eigentlich herkommt, wie man ihn therapeutisch gebraucht. Dass man ihn relativ einfach beschaffen kann, wenn man damit feiern gehen will, das habe ich auf jeden Fall in der Berliner Küche gesehen, wo wir jetzt mal wieder zusammen hinspringen. Denn im Grunde kommt jeder 13-Jährige heute an MDMA, wenn er halbwegs unfallfrei ein Handy bedienen kann.
Das ist so eine typische Gruppe, wo aktuell 5.800 Abonnenten drin sind, und das ist eine Drogenverteilergruppe. Und das sind alles Grasprodukte.
Aber jetzt sag mal, okay, wenn du jetzt was anderes bestellen willst, was machst du dann?
Dann hast du so adaptiv zu der Gruppe, da sind dann, guck mal, von der Beliebtheit her 7.500 Abonnenten. Und der Link zu der Gruppe, zu der White Group, ist dann in der Green Group. So als Hinweis, falls du nicht nur Gras konsumieren willst, das heißt, wenn jemand nur Gras konsumiert und nicht mal darüber nachgedacht hat, was anderes zu nehmen, hat er dann da direkt Zugang und Werbung für jeglichen anderen Stuff. Und da hast du dann von 99%igen Kokain aus Kolumbien über MDMA 87%, 1 Gramm 30 Euro, Ecstasy, Berghain, das ist der Print, also was da für ein Logo drauf ist, 5 Stück für 30 mit 300 Milligramm Wirkstoff. Bestellen würdest du dann quasi über den Link hier unten in den Chat reingehen, sagst Hi, er sagt Hi, er fragt dich nach der Adresse, schreibst die Adresse, schickst ein Selfie und sagst einmal EX.
Wie lange brauchen die, um hier zu sein, wenn du jetzt was bestellst?
Bei den harten Drogen ist es tatsächlich, dauert das maximal eine Stunde. Bei Gras muss ich mir einen Nachmittag für frei nehmen. Wenn ich die Qualität an Gras haben will, auf einen Freitag oder so, da wart es halt teilweise, habe ich 5 Stunden.
Aber das heißt, also Ecstasy, MDMA oder Kokain zu bekommen, ist einfacher, als an Gras zu kommen?
Tatsächlich, ja. What up? Can we buy MDMA?
Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da war es relativ bahnbrechend, dass man im Darknet über VPN-Zugänge kompliziert mit einem riesen technischen Aufwand, also aus meiner Laiensicht, Drogen kaufen kann im Internet. Heute geht das aber einfach über ein Chatfenster und dauert keine halbe Stunde. Wie klingt das für dich?
Das ist mir natürlich bekannt, und auf der anderen Seite finde ich es immer wieder ein Stück weit erschreckend, weil gerade bei Menschen, die gerne und viel Drogen konsumieren, das Thema Impulskontrolle natürlich auch was ist, was schwierig ist. Und naja, es sind halt einfach keine Smarties. MDMA-Pillen, Berghain-Aufdruck, 300 Milligramm, also da rollt es mir so ein bisschen die Zehennägel hoch. Denn das mag für einen erfahrenen Partygänger, dessen Serotonin-Vesikel eh ein bisschen ausgeleert sind nach 10, 20 Jahren Feiern. Also das sind die mit viel Hornhaut auf den Rezeptoren, kein Problem sein. Wenn ich einem sozusagen jungfräulichen Organismus, also gerade jemanden noch in der Pubertät, vor der Pubertät, so eine Pille reindrücke, dann fällt er auf jeden Fall um. Dann brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also es sind einfach wahnsinnig hohe Dosierungen. Zum Vergleich, in den Therapiestudien, die gemacht werden, werden 80 bis 120 Milligramm pro Einfachdosis verwendet, plus dann nachher ein Booster von 30 oder 40 Milligramm. Also da sind wir deutlich unter dem.
Das heißt, im Therapiezwecken würde quasi ein Drittel von der Pille, die gerade in dieser Telegram-Gruppe angeboten wurde, überhaupt benutzt.
Genau, und aber auch deshalb, dein Bekannter hat ja schon gesagt, ja, mehr knallt mehr, deswegen mache ich das. Das ist ja gerade so das Credo von vielen Menschen aus der Feierszene. Also therapeutisch arbeiten kann ich mit keinem mehr, der so voll drauf ist, weil der einfach dann auch vergisst, was gesagt worden ist, weil der gar nicht mehr wirklich die Emotionen halten kann. Der will dann einfach nur over the top. Und das ist ja auch im Feierkontext vielleicht aus dem Erleben dieser Menschen angemessen, aber therapeutisch arbeiten kann man damit nicht mehr. Punkt.
Was kann man denn sagen zu Drogentoten durch MDMA und Ecstasy? Wie groß ist da der Schlüssel? Ich glaube, es waren letztes Jahr 1800, 1900 Drogentote in Deutschland. Wie groß ist der Anteil an Ecstasy und MDMA?
Also erstmal, um die Zahl einzuordnen, ne? Also wir sprechen von den Toten durch illegalisierte Drogen. Das schließt alles ein, von Opiaten, Crystal Meth bis hin eben zu Amphetaminen und Ecstasy. Dagegen stehen mehrere 10.000 Menschen, die jedes Jahr an den Folgen von Alkohol und Nikotinkonsum sterben. Ne?
Also, 75.000 laut Bundesregierung.
Genau, das ist, muss man einfach erstmal daneben stellen. Wenn dann auch gesagt wird, die Zahl der Drogentoten ist da gestiegen, no shit, Sherlock, guckt euch doch bitte das andere mal an. Wollen wir nicht erstmal dagegen was unternehmen? Wirklich, 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 bevor wir uns über drei mehr in dem Bereich so echauffieren, wie es zum Teil der Fall ist, gerade in Bayern. Also es gibt immer wieder Menschen, die durch unsaubere Ecstasy-Pillen oder durch unvorsichtige Dosierungen in große Probleme kommen. Das eine Problem ist, dass man ein sogenanntes serotonerges Syndrom bekommen kann. Das geht einher mit Überhitzung, mit einem hochdrehenden Kreislauf. Die schwitzen ganz stark, die werden delirant. Und das kriegt man zum Teil, die können wirklich so hyperterm, also Körpertemperatur hochgefahren sein, dass sie stärkstes Fieber haben. Die muss man dann wirklich auch physiologisch kühlen, sei es mit kaltem Wasser in die Blase einspülen oder mit einem Kühlkatheter in der Leiste und so weiter und so fort. Da ist dann ein richtig großes Kino angesagt. Die Niere steigt meist aus. Die Leute kommen ins Multiorganversagen. Die Niere steigt auch deshalb aus, weil ein bestimmtes Rezeptorensystem im Körper, das für Wasserregulation zuständig ist, von dem MDMA auch ausgespielt werden kann. Und das ist nicht so häufig, aber es ist auch nicht so selten, wie man denkt.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Kultivierung von Drogen und wir sprechen zu wenig über Drogen kommen, denn das haben wir auch in der Berliner Küche gesprochen, als wir uns an dem Thema so ein bisschen entlang gehangelt haben.
Ich glaube, echt ein großes Problem mit so bestimmten Substanzen oder Drogen ist so ein bisschen, dass wir als Gesellschaft verpasst haben, das zu kultivieren. Oder was heißt verpasst? Also wir machen das nicht. Mhm. Bei Alkohol machen wir das. Also so, wenn du mit 13 bist so und halt irgendwie, keine Ahnung, richtigen Saufbock hast, so, dann trinkst du halt irgendwie vielleicht ein, zwei Mal eine Flasche Wodka mit Eistee, ne? Aber irgendwie so dann mit Mitte 20 oder 30 machst du das halt einfach nicht mehr. Also du weißt, dass das mega scheiße ist, ne? Und also so mit harten Drogen, einfach weil es so wenig vielleicht Aufklärung oder halt auch irgendwie so Kultur darum gibt, ne? Ist halt irgendwie nicht so richtig klar, wie machst du das überhaupt, ne? Also so von wegen, treffe ich mich jetzt mit 5 Leuten und habe irgendwie einen schönen Abend und weißt du so, nehme ich erstmal ein bisschen und also wenn du die richtigen Leute kennenlernst, meinetwegen so, aber also es kann halt auch sein, genau, du bist 13, kriegst eine Blue Punisher in die Hand und Abfahrt, so, ne? Und irgendwie so in irgendeinem räudigen Laden in Erfurt oder was auch immer. Nichts gegen Erfurt, aber genau.
15.000 unter 18-Jährige landen jährlich in den Notaufnahmen im Krankenhaus aufgrund von Alkoholmissbrauch. Das gehört ja in unserer Gesellschaft scheinbar ganz normal dazu. Da sagt man ja, gut, ja, die Junge, da hat ja zu viel gesoffen, hahaha, da kriegt man, also wird vielleicht noch drüber gelacht. Jetzt gibt's seit dem 23.06. die ersten Möglichkeiten fürs Drug-Checking und so weiter. Kann das ein erster Schritt zur Kultivierung sein und diese Stigma aufzubrechen?
Also ich denke, das sind erste Schritte, aber man müsste generell breiter das Ganze auffassen. Es reicht ja, also breiter auffassen ist übrigens lustig, das Wortspiel in dem Zusammenhang fällt mir gerade auf, aber egal, gehen wir mal weiter, vergesst es. Es ist so, dass ja es nicht nur mehr Dialog braucht zum Thema Gebrauch der illegalisierten Substanzen, psychoaktiven Substanzen, Drogen, sondern es braucht ganz klar auch mehr Gespräch über die Sachen, die als harmlos deklariert werden. Also es ist ja überhaupt kein Problem für einen 15-Jährigen, sich auch in 5 Flaschen Wodka zu besorgen. Damit kann man sich definitiv umbringen. Ne?
Ja, ja.
Mit Cannabis kann man es quasi nicht.
Da wird aber gesagt, 25 Gramm in dem neuen Gesetzentwurf darf man besitzen, es wird reguliert und so weiter. Ja.
Es ist halt leider so, dass diese ganzen Themen seltenst von einer wissenschaftlich oder faktisch untermauerten Position ausdiskutiert werden, sondern da geht es ganz viel um moralisches Denken, um haben wir immer schon so gemacht, haben wir noch nie so gemacht. Wenn man den Bayern sagen würde, dass was ihr da auf dem Oktoberfest macht, ich bin Bayern-Bashing, ich merke es gerade, aber wir machen einfach mal, wir sind ja in Bremen, ich darf das hier. Das quasi, was ihr da auf dem Oktoberfest macht, das ist so nicht in Ordnung, dann würden die ausrasten, sagen, wieso nicht? Und wenn man anguckt, was da passiert an Gewaltverbrechen, Vergewaltigung, Alkoholvergiftung, Toten auf dieser Saufparty, Das ist einfach echt heftig. Und ich glaube, dass da ein ehrlicher, ein faktenorientierter und vielleicht mal ein bisschen einfach weniger emotionaler Dialog notwendig wäre. Und der müsste in der ganzen Gesellschaft stattfinden.
Ja. Und Fakt ist ja auch, Drogen werden konsumiert. Das ist keine Frage von Legalität oder Nicht-Legalität, von Kultivierung oder nicht. Da es hier ja um MDMA und Ecstasy geht, wollen wir jetzt mal da wieder zurückspringen. Denn was macht denn diese Droge eigentlich mit einem? Wir hören uns mal an, wie der Erstkonsum aussah von den beiden Kollegen in der Berliner Küche.
Aber wie war denn die erste Wirkung vom ersten Mal Emma nehmen?
Das war irgendwie, war schon so, irgendwie da so ein Durchbruch irgendwie. Völlig euphorisierend, Glücksgefühle über alles, absolute Akzeptanz und Toleranz, anderen und sich selbst gegenüber, pure Freude, einfach absolutes Glühen in dem Mittelpunkt deines Körpers und eine bahnbrechende Erfahrung.
Du hast quasi das Maximum an Glücksgefühlen, was ausgeschüttet werden kann. Und es ist so ein bisschen so, ich brauche jetzt ungefähr gar nichts mehr. Also ja. So, ich muss jetzt irgendwie an keinem Gespräch irgendwie in dem Sinne jetzt teilnehmen, also nicht so eine Notwendigkeit. Und es ist eher so ein Gelöstsein dadurch irgendwie so ein bisschen, so habe ich das gefühlt, glaube ich, ja.
Hattest du gesagt, dass du geweint hast, weil die Musik so schön war?
Nee, ich glaube nicht.
Es gibt so einen Track von Bibio, Lover's Carving. Yeah. Dieser din, din, din. Und bei dem Track, als ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich geweint einfach.
Also als ich die Droge genommen habe, ist so ein Switch irgendwie mal umgelegt worden. Genau, wo ich irgendwie gemerkt habe, so okay, mein Endorphin-Maximum ist gerade hier komplett erreicht. So, und ich kann jetzt einfach total, weiß ich nicht, so entspannt sozial sein oder so. Irgendwie sehr eigenartig, aber genau, war schon eine prägende Erfahrung eigentlich.
Dieses Stichwort so Horizonterweiterung oder Bewusstseinserweiterung, was man ja von den Drogen eigentlich so erwartet, so war das für mich am eindrucksvollsten, nachhaltigsten und halt auch mit, also was das jetzt speziell angeht, mit den positivsten Effekten.
Ja, Andrea, was passiert da im menschlichen Körper?
Also, wie die meisten psychoaktiven Substanzen geht MDMA jetzt nicht auf ein Rezeptor und ein Botenstoffsystem im Körper. Aber es geht auf eines ganz besonders, und das ist erstmal das serotonerge System. Serotonin ist das, was Depressiven zum Teil fehlt. Also man kann quasi sagen, wenn man viel, viel Serotonin freisetzt, hat man eine Antidepression. Das ist ja genau das, was die beiden Kollegen da beschrieben haben. Also Euphorie, alles ist toll, ganz
den
glücklich.
Begriff, gibt's Antidepression? Ist das ein Begriff?
Den habe ich jetzt hier gerade bei euch kreiert, aber du kannst ihn gerne benutzen, wenn du möchtest. Ja. Aber das ist quasi, wenn man sich das vorstellt, ne, wie Spider-Man und sein böser Bruder, das ist quasi das Gegenstück dazu. Einfach zu dem, wie Menschen so ganz unten sind, wenn die viel Serotonin im System haben, ist das so. Und was MDMA macht, ist, dass es einerseits am synaptischen Spalt, das ist, also Nerven kommunizieren oder auch das Gehirn kommuniziert ja so, dass du elektrische Impulse hast, und immer wenn so eine Art Air-Gap kommt, also ein Übergang von einem Nervenende zum nächsten, das sind so Verschaltungen, die auch passieren müssen, wird aus dem elektrischen Impuls ein chemischer Impuls. Und dieser chemische Impuls kann eben über verschiedene Neurotransmitter, über Botenstoffe gemacht werden. Und da gibt es so Bläschen, die nennen sich Vesikel, da ist dieser Botenstoff drin. Und der wird freigesetzt in den synaptischen Spalt, also in dieses Air-Gap sozusagen, und dockt dann auf der anderen Seite an, um den nächsten elektrischen Impuls auszulösen, der dann im Hirn das Gewitter macht, das Gefühl verursacht. Jetzt ist es so, dass wenn ich hier sitze und unterhalte mich mit euch, ich habe hier eben die Cola gebracht bekommen, das hat eine leichte Serotoninfreisetzung in meinem Hirn gemacht, prima Cola, ich fühle mich ein bisschen besser. Wenn MDMA setzt quasi sehr viel Serotonin in diesen synaptischen Spalt frei und sorgt dafür, dass ein Prozess, der normal ist, nämlich eine sogenannte Reuptake-Reaktion, also dass quasi die Seite mit den Vesikeln sammelt sich irgendwann das Serotonin wieder raus aus dem synaptischen Spalt und zieht es quasi wieder rein, zurück, um es wieder zu haben, um es nochmal freisetzen zu können. Und die Hauptwirkung ist eben diese Freisetzung oder diese Reuptake-Hemmung. Das heißt, wir haben sehr viel Serotonin im synaptischen Spalt und das bleibt da sehr lange liegen. Das heißt, es macht eine sehr starke Reaktion in Richtung Glücksgefühl, Euphorie und so weiter und so fort. Es macht auch, weil es eben aus der Amphetaminklasse kommt, eine leichte Freisetzung von Dopamin. Das ist der Push, dieses, was die Leute dann stundenlang tanzen lässt. Und es macht spannenderweise auch eine Freisetzung von Oxytocin. Das ist dieses Kuschelhormon, Stillhormon, Beziehungshormon, das den spannenden Effekt hat, dass auf MDMA plötzlich jeder dein bester Freund oder ein interessantes Objekt der erotischen Begierde sein kann. Das ist ja was sehr oft beschrieben wird. Es gibt auch diesen schönen Spruch, don't marry 2 weeks after MDMA. Wenn man erst, wenn das wieder sozusagen abgeklungen ist, den anderen vielleicht für das sieht, was er wirklich so die andere. Aber das ist so der Cocktail, der da vor allen Dingen passiert.
Pamela Anderson hat, glaube ich, eine Woche nach ihrem ersten Ecstasy-Konsum geheiratet. Habe ich gerade die Doku gesehen.
Und man sieht mir, ja, wo das hingeführt hat.
Und dachte mir,
ne?
Auch, okay, wow, das ist also Hot Take. Don't marry 2 weeks after MDMA. Okay, so ein kleiner Lebenshinweis noch in dieser Folge mitverkauft. Wenn wir es jetzt mal weniger biochemisch erklären, ist ja auch sehr kompliziert, aber hangeln wir uns mehr an diesen Gefühlen und Zuständen entlang, die ja auch in der Therapie dann wichtig sind. Toleranz haben wir gerade gehört, Akzeptanz haben wir gerade gehört. Du hast eben im Intro schon von Angstfreiheit oder weniger Angst haben gesprochen. Kannst du mal erklären, warum MDMA in der Psychotherapie sich als Substanz so geeignet hat? Oder eignet?
Also es macht halt zwei Dinge. Erstens ist es dieses emotionale Öffnen und dieses dem anderen mehr Vertrauen.
Was in ja dem Fall dem Therapeuten.
Was man aber auch wiederum mit einem kleinen Körnchen Salz nehmen sollte. Das Gegenüber muss dann bitte auch vertrauenswürdig sein. Das Potenzial für Missbrauch dieses Vertrauens, dieser Öffnung, die schwer gesteuert werden kann, ist natürlich auch immer da. Also jemand, der mit dieser Substanz arbeitet, muss echt 110% integer sein, um den Leuten auch keinen Schaden zuzufügen. Und meistens sind es ja Traumapatienten. Da gab es zum Beispiel in Kanada einen Fall, über den berichtet worden ist, dass ein Therapeut aus dieser eine MDMA-Studie im Rahmen der Studie und darüber hinaus eine sexuelle Beziehung angefangen hat mit einer Traumapatientin, was natürlich das Gegenteil von dem ist, was passieren darf, muss einem klar sein. Das lädt, das macht, also der Effekt ist ja auch auf den Therapeuten, dass du dich als super wahnsinns toller Therapeut erlebst, weil die Patienten haben so schnelle, so tiefe Prozesse und da passiert so viel, dass man da echt auch lernen muss, auf dem Boden zu bleiben und seinen Abstand zu wahren. In der Therapie ist es eben so, dass Leute offener werden, sich ihren Themen mehr stellen können. Es tauchen auch quasi wie von Zauberhand die relevanten Themen auf. Die blubbern quasi so hoch aus der Psyche. Also die Sachen, die angeguckt werden sollen, da muss man nicht jetzt tief nachgraben. Man hat also ein schnelles Herstellen eines Vertrauensverhältnisses, was ja immer erstmal der erste Schritt von Psychotherapie ist. Ich muss jemanden dazu bekommen, mit mir so in Kontakt zu gehen, dass er sich mir anvertraut. Das geht mit MDMA sehr schnell. Und dass dann die Themen, die relevant sind, hochkommen, bearbeitet werden können. Und dass das, was ja oft ganz schwierig ist, nämlich traumatische Inhalte anzugucken, um sie nachzubearbeiten und dann hoffentlich aufzulösen, in einem emotionalen Zustand möglich ist, in dem jemand nicht dauernd Panikattacken, Schwitzattacken, Stress bekommt, sondern vielleicht mit einer gewissen liebevollen Selbstbeobachtung sich das angucken kann und zum Beispiel verstehen kann, nee, ich war nicht schuld, dass ich vergewaltigt worden bin. Nein, ich kann nichts dafür, dass ich in diesem Auto saß, das sich überschlagen hat. Aber wie gesagt, diese Therapie sollte mit sehr viel Achtsamkeit und Vorsicht gemacht werden. Und eine Sache, die viele auch, glaube ich, auch nicht-therapeutische Nutzer bestätigen können, in diesem Zustand kommt man sich extrem nahe. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen wie das Küken, das aus dem Ei guckt und sagt, bist du meine Mama? Und das ist halt, ne, und egal, was da steht, wer da steht, ist halt dann ganz stark in Bezug, weil eben dieser Hormoncocktail, dieser neuronenaktivierende Cocktail so stark ist.
Das klingt, ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, man ist ja ein rohes Ei irgendwie. In diesem Zustand fühlt man sich wie ein rohes Ei und die Empfänglichkeit für sehr starke Gefühle ist da, sowohl zum Positiven, aber es kann sich auch ganz schnell umkehren, dass man negativ oder dass man auch sehr traurig wird und so weiter. Und da stelle ich mir vor, dass man da als Therapeut oder Therapeutin sehr bewusst lenken muss. Also wenn du das, was du gerade beschreibst, an Fällen hast, Vergewaltigungen, Unfälle, Todesfälle, also krasse Traumata, ist das ja ein unglaublich sensibles Feld, in dem man sich da bewegt. Und meine Frage, um diesen zu stellen, ist, man könnte diese Therapie auch ohne MDMA machen, aber MDMA bringt einen schneller an das Ziel, oder ist es auch so, dass man bei manchen Fällen ohne MDMA gar nicht an den Punkt käme?
Also erstmal zum ersten Teil, den du angesprochen hast, du willst auch die schwierigen Gefühle bearbeiten. Es geht nicht nur darum, den Leuten den besten Tag ihres Lebens zu bereiten, sondern es geht darum, wirklich in die Tiefe zu arbeiten, den Schmerz anzugucken, aber mit einer anderen Erfahrungsqualität anzugucken. Die Leute, sie sind zum Teil so traurig, so verletzt, so verzweifelt noch nie in ihrem Leben, aber gleichzeitig ist es irgendwie aushaltbar und bearbeitbar. Und das ist eine kathartische Erfahrung, die ganz wichtig sein kann. Die Patienten, die jetzt in diesen Studien behandelt werden, sind keine, ich weiß, jeder Traumapatient haut mich jetzt, keine 0815 Traumapatienten, sondern das sind Menschen, bei denen ist schon ganz viel probiert worden. Die hatten schon spezielle Traumatherapien, die hatten schon Medikamente und so und bei denen ist man nicht weitergekommen. Es ist also jetzt nicht nur ein quantitativer Unterschied, ne, dass es also schneller geht, sondern es ist auch wirklich ein qualitativer Unterschied, dass diese Sachen anders bearbeitbar sind, als sie es vorher vielleicht jemals waren.
Ja, das klingt in der Tat, wie hast du es gerade benannt, in den USA, Breakthrough, also sehr, sehr, sehr durchbrechend, und den Begriff Durchbruch hat ja auch der Kollege in der Berliner Küche gerade benutzt. Mal zurück zu denen und raus aus dem Behandlungszimmer. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn man MDMA oder Ecstasy in kürzeren Abständen oft nimmt, dann verkehren sich die positiven Erfahrungen irgendwann auch ins Gegenteil und diese positiven Gefühle sind so ein bisschen auf Kredit, und das haben die beiden Kollegen mir auch so beschrieben.
Irgendwann habe ich halt für mich so entdeckt, dass es irgendwie so ganz so emotionale Löcher hinterlassen hat. So das, was es halt dir auf der Party gegeben hat, hat es dann irgendwie, hat dann die Tage danach irgendwie gefehlt. Das spielt dann alles zusammen, dieses Feierkonstrukt, und dann, dass es irgendwie natürlich auch dir so deine Glücksgefühle nimmt oder deine biochemischen Kapazitäten, die dir dann, ja, wie gesagt, in den nächsten Tagen fehlen und die, wo es dann irgendwie ein bisschen schleppend läuft mit der Reproduktion. Ich weiß nicht, ob das dann abgenommen hat irgendwann, dass der Körper nicht mehr so fix war oder so, aber das hat irgendwann ja schon so ein bisschen den Reiz verloren.
Die negativen Effekte davon wurden irgendwie so beim regelmäßigen Konsum für mich auch stärker.
Welche zum Beispiel?
Naja, das war also so dieser typische Emo-Kater letztendlich, ne? Also so, du nimmst das, es schüttet all deine Endorphine quasi einmal aus und dann bist du so ein bisschen leer gelaufen und brauchst erstmal eine Weile, bis das wieder irgendwie aufgebaut ist, so.
Wegen dieser Emo-Kater unter anderem haben die beiden später mit MDMA aufgehört, aber unter anderem, wir hören uns gleich an, was noch passiert ist, klären außerdem noch das Suchtpotenzial von MDMA und Ecstasy. Aber erstmal nochmal die medizinische Frage, beim Emo-Kater, was passiert denn da?
Also erstmal ist es so, dass meine kritische Frage an die beiden Herren der Küche da wäre, okay, habt ihr jetzt auf diesen Erfahrungen, auf diesen Partys wirklich nur MDMA genommen? Weil dieser tiefe Emo-Kater kommt meistens dann, wenn man einen bunten Strauß an Substanzen konsumiert hat und das in hoher Dosis. Also wenn man nur MDMA nimmt, kommt meistens auch so der Tuesday Blues nicht so durch, wie das vielleicht da jetzt beschrieben wird. Weil die meisten machen ja nicht nur das. Da wird dann drauf getrunken, wird gekifft und so weiter und so fort. Mhm. Noch irgendwelche anderen Sachen draufgeworfen. Auch Psychedelika und so weiter. Und da ist es so, dass dann quasi so ein Gesamtkater entsteht. Es ist aber schon so, dass natürlich, wenn ich meine Vesikel ausquetsche, wie ich das vorhin beschrieben habe, und ganz viel Serotonin in den synaptischen Spalt reinhaue, und das bleibt da ganz lange, geht davon auch viel kaputt und ich kriege nicht alles zurück in die Vesikel. Das heißt, ich habe schon ein Minus aufgebaut. Das heißt, erstens, so intensiv wie die allererste MDMA-Erfahrung ist keine danach.
Weil kann man auch medizinisch so sagen. Mhm. Ah, okay, krass.
Dann zweitens, wenn ich das regelmäßig mache, A, sagt mein Körper, den Trick kenne ich schon.
Ja.
Und ne, macht da gar nicht mehr so mit. Auch dann, deswegen geht die Dosis zum Teil hoch, deswegen auch diese 300er Pillen, weil ich ja versuche, an einen Punkt zu kommen, an dem ich lange nicht war. Und der Körper quasi sagt, okay, also dieses krass Überstellen, also das Gehirn wehrt sich quasi fast ein bisschen dagegen, wie bei vielen anderen Substanzen auch, so geflutet zu werden mit was. Und das andere ist eben, dass ja Serotonin aus Bausteinen besteht, aus essentiellen Aminosäuren, und die muss ich mir erstmal wieder zuführen, das muss resynthetisiert werden, das dauert einfach so ein bisschen. Also der körpereigene Produktion ist jetzt nicht darauf eingestellt, dass jedes Wochenende sozusagen die Vorratskammer ausgeräubert wird. Mhm. Und wenn ich das mache, ist halt weniger drin, Punkt.
Eine Frage, die ich mir gestellt habe mit Freunden, mit denen ich gesprochen habe im Vorfeld dieser Sendung, ist: Diese Emo-Kater, die ich auf jeden Fall kenne, und ich bin jetzt kein großer Mischkonsument, sondern auch wenn ich nur Ecstasy konsumiert habe, dann hatte ich einen krassen Emo-Kater, der ein paar Tage ging. jetzt haben wir uns gefragt im Vorfeld, wenn ich jetzt depressiv bin, ich bin krass depressiv oder ich bin vielleicht sogar suizidal und dann erlebe ich so einen Emo-Kater. Ist das nicht super gefährlich?
Also das erste ist, Safety-Hinweis, niemals MDMA mit Antidepressiva mischen. Mach das bitte nie. Das ist hochgefährlich, weil nämlich die ganzen klassischen SSRIs, Serotonin-Reuptake-Inhibitoren, genau das Gleiche machen. Die sorgen dafür, dass das Serotonin ganz lange im synaptischen Spalt liegen bleibt, was ich zu wenig habe. Also wirklich, das kann echt gefährlich werden. Da muss man aufpassen. Ich sag mal so, das, was du erlebt hast mit deinem Emo-Kater, ist immer noch die Cola-Light-Variante zu dem, was ein Depressiver jeden Tag hat. Mhm. Das heißt, der obendrauf macht bei vielen den Kohlern auch nicht mehr fett. Mhm. Ne? Und die setzen aber auch gar nicht so viel Serotonin frei. Also das Problem ist, diese Serotonin-Hypothese bei Depressionen, die ist ja so ein bisschen, also es werden ja Modelle aufgestellt und man hat Theorien und im Moment ist die wieder gerade sehr dabei, hinterfragt zu werden. Also da gibt es keine klaren kausalen Zusammenhänge. Aber es ist schon so, dass Serotonin da nicht so gut funktioniert oder nicht so gut da ist. Aber wenn nicht viel im Vesikel ist, kann ich gar nicht so viel rausdrücken, in Anführungsstrichen. Das heißt, es wirkt vielleicht gar nicht so stark. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es eine ganz spannende Studienidee gibt, zum Beispiel bei postpartaler Depression, also bei jungen Frauen, die nach der Geburt eines Kindes depressiv werden, was ja ganz oft sehr radikal und schnell eintritt und sehr quälend ist für Frau und Kind, da zu versuchen, ob man nicht mit der MDMA-Therapie weiterhelfen könnte, weil quasi die ja sonst eigentlich gesund waren und weil gerade dieses Oxytocin als Bindungshormon ja vielleicht gerade eine wichtige Rolle spielen könnte. Das sind so, so Forschungsideen, die da sind. Also es gibt bisher wenig Forschung zum Thema klassische Depressionen und MDMA, weil eben die Vorstellung da ist, okay, da ist ein System eh schon so aus der Balance, ob man da jetzt so tief eingreifen will. Also das ist keine so einfach zu beantwortende Frage, aber das, was du erlebt hast mit deinem Emo-Kater, den du bestimmt richtig scheiße fandst, der wirklich auch schlimm war für dich, das ist für einen Depressiven immer noch ein Keks.
Ja, also wie gesagt, ich bin nicht suizidal und ich war da auch nicht suizidal, aber wir haben Gespräch mit ein paar Leuten die Frage gestellt, wenn jetzt jemand suizidal ist und so eine Emo-Karte hat, ob das nicht sozusagen sehr gefährlich ist, weil es der letzte Funken ist. Aber du sagst, wenn du schon so tief unten bist und das kommt oben drauf, dann aus medizinischer Sicht ist das nicht das, was den Unterschied macht.
Also ich sag mal so, es kann durchaus sein, dass jemand, der suizidal war oder sehr schwer depressiv war und MDMA nimmt, vielleicht auch eine Erfahrung macht, die ihn sogar aus dem Loch rauszieht und der Emo-Kater vielleicht gleich das entscheiden, sondern die Erfahrung. Und trotzdem sollte man in diesen Zuständen, also Menschen mit manifesten psychischen Erkrankungen, sollten nicht mit Substanzen, die sie nicht einschätzen können, selbst medizieren. Das ist immer hochgefährlich. Und ich kann die Verzweiflung verstehen, wenn jemand keine Therapie hat und nicht weiterkommt. Und man sagt, Moment, aber es wird doch erforscht und kann ich nicht selber. Also das sind so ein bisschen so don't try this at home Situationen, wo man echt aufpassen muss, denn wenn es gut geht, ist toll. Wenn es schief geht, ist es dramatisch.
Ist angekommen. Was auch angekommen ist, eben die Gefahr des Hochdosierens. Du hast gesagt, 300 Milligramm in so einer Pille, das ist natürlich heftig. Und eine Hochdosierung findet ja statt, wenn die Rezeptoren sich daran gewöhnen. Das haben wir jetzt gerade thematisiert. Und die beiden aus der Berliner Küche beschreiben ihren Ecstasy-Konsum genau als das, als eine sehr intensive Phase, die sie damit erlebt haben, wo sie sich zunehmend hochdosiert haben, also immer mehr genommen haben für den vermeintlich gleichen Effekt. Und das hatte Auswirkungen über die Emo-Kater hinaus. Und eine, die klingt für mich ziemlich erschreckend, die hören wir uns mal an, denn einer wurde auf einer Party plötzlich blind.
Ich bin mir sicher, meine Augen haben noch irgendwo funktioniert und ich bin ja auch irgendwie gelaufen, ich bin ja nicht irgendwie umgefallen oder irgendwo gegengelaufen, aber ich bin schon zum nächsten Menschen gelaufen und habe halt gesagt, hör mal, ich sehe gerade nichts mehr. Da kannst du mich vielleicht kurz in so eine Ecke hier setzen bei der Bar, wo es ruhiger ist. Das ging dann noch schon so, ne? Also war jetzt nicht so, dass ich da irgendwo in der Ecke lag und Hilfe. Nee, aber mir ging es jetzt auch nicht. Also ich hatte nicht wirklich Angst so. Ich dachte, ja gut, da ist jetzt gerade irgendwas gestört oder mein Unterbewusstsein funktioniert noch, ich sehe noch, aber oben drüber ist irgendwie der Nebel der Droge. Ich sehe halt jetzt mal nichts, ne?
Klingt für mich ehrlich gesagt ziemlich beängstigend und sehr erschreckend, wenn ich im Drogenrausch auf einmal meine Sinne verliere. Aber wie gehört, fühlte sich das für ihn ja gar nicht so an. Er hat die Angst nicht erlebt. Und genau sowas habe ich selbst mal im Club beobachtet, als ich in einer Schlange stand.
Ich erinnere mich an eine Szene, da stehe ich im A-Theater in Köln an einer Garderobe und es kommt so ein Typ und drängelt sich durch und wollte unbedingt zur Jacke und war voll drauf und sagt so, ey, kann ich mal durch? Und ich sag so, kein Problem, Digga. Und war so, ey, geh ruhig vor, ne? Und er so, ja. Und er mit solchen Pupillen, das war super happy, ey, danke, dass du mich vorlässt, ey. Mann, mein Kollege ist gerade kollabiert, der Krankenwagen holt ihn gerade ab, ey, die scheiß Drogen, ey, aber kann ich mal meine Jacke, ey, super, dass du mich vorgelassen hast. Und er war so super gut drauf und super freundlich und erzählt mir, dass sein Kollege gerade kollabiert ist. Und ich dachte mir so, okay, wow, du checkst schon irgendwie, was passiert ist, aber du checkst es überhaupt nicht, weil du bist voll drauf und findest alles einfach geil.
Das gibt's natürlich auch, Leute, die dann irgendwo rumliegen und krampfen, was halt auch übel ist. Irgendwie in Köln ist mal eine hinter mir auf dem Tanzparkett einfach so komplett umgefallen. Da war sind wir da hin, Function One, krasse Anlage, innen und viel zu laut. Aber das, was man trotzdem gehört hat, war der Kopf von dem Mädel, die hinter mir aufs Parkett gefallen ist. Und die hat völlig gekrampft und abgezittert und hatte auch eine Überdosis von MDMA. Also ich habe das auch schon öfter auf Festivals und so mitbekommen, dass dann Leute so Krampfanfälle so bekommen, am Augen verdrehen und sie gar nicht mehr klarkommen. Und das, was die genommen haben, war halt Ecstasy oder MDMA. Also ich würde schon sagen, dass es jetzt nicht wirklich, also es ist schon ganz gut möglich, sich damit überzudosieren.
Andrea, du bist ja auch Notfallmedizinerin, Notärztin. Siehst du sowas öfter und was passiert da bei so einem Krampfanfall? Oder was passiert da bei all dem, was wir jetzt in den letzten 3 Minuten gehört haben?
Also in den Jahren, in denen ich im Berliner Ring gefahren bin, habe ich nicht so oft Leute aus den Clubs abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Klar passieren Drogennotfälle. Ich meine, es ist zum Beispiel super praktisch, dass die Rettungswache Friedrichshain quasi Tür an Tür zum Berghain ist. Das ist sehr praktisch, die Wege sind sehr kurz. Also gerade dieses Thema Krampfanfälle, also wenn ich mein Hirn so hoch jesse und meine Neurotransmitter so hochjage, wie gesagt, was passiert, sind mehr Strompotenziale. Und da kann es schon mal zu einer Art Kurzschluss kommen. Und ich würde zum Beispiel das, was dein Kumpel beschrieben hat, mit dem nicht mehr sehen können, vielleicht sehen als Migränevorstufe, also eine Aura, die quasi auf das Sehen geht, weil quasi durch dieses Neuronengewitter eben dann was in so einer Richtung ausgelöst wird. Das ist, weil es immer danach Kopfschmerzen bekommen hat, das wäre so der Klassiker. Das gibt es immer mal wieder. Durch nur MDMA, wie gesagt, nicht so häufig. Krampfanfälle werden ja oft dadurch verursacht, dass die Elektrolyte, also die Blutmineralstoffe durcheinander kommen. Und gerade starkes Schwitzen, stark ausscheiden müssen, ist ja was eben passiert bei MDMA. Da kommt es dann zu einem Natriummangel und das kann schon mal auch in den Krampf reinführen und so weiter. Und zu einer Hirnschwellung führen, die übrigens ganz böse enden kann. Daran kann man auch mal sterben. Aber es ist nicht so häufig. Also ich sag mal so, es ist nach wie vor, wir kommen wieder auf das leidige Thema, die Notfälle durch Alkohol sind deutlich häufiger als die durch sogenannte harte Drogen, aber es passiert halt immer mal wieder und die Sachen, gerade weil man eben oft nicht genau weiß, was jemand im System hat, sind oft schwer zu beherrschen.
Gut, muss man natürlich auch sagen, es wird viel mehr Alkohol konsumiert, als illegale Drogen konsumiert werden, beziehungsweise Ecstasy konsumiert wird, deswegen ist das wahrscheinlich auch noch eine mathematische Frage, aber passiert vor allem durch, wie ich jetzt raushöre, Mischkonsum, jetzt nicht durch rein MDMA, sondern wahrscheinlich mit Pillen, wo Dinge drin sind, von denen man nicht weiß, was drin ist. Und nochmal kurz so ein Laienvergleich, ein Krampfanfall ist praktisch ein Kurzschluss im Gehirn.
Ja, kannst du dir so vorstellen. Also quasi die elektrische Aktivität im Gehirn wird in bestimmten Bereichen maximal hochgefahren. Es ist praktisch ein Blitzgewitter im Gehirn, das dann zu so einer Art Kurzschluss führt. Und das ist eben dann die Bewusstlosigkeit dieses Krampfen.
Und nochmal, du hast gerade gesagt, also die Langzeitfolgen von Ecstasy und MDMA, das werden wir sehen, wenn die 90er-Raver-Szene in ein gewisses Alter kommt. Mhm. Neben den Folgeschäden interessiert mich natürlich auch das Suchtpotenzial. Nicht umsonst heißt diese Sendung ja süchtig nach alles. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Mit einem kleinen Vergleich. Wir erinnern uns an die erste Folge dieser zweiten Staffel bei Süchtig nach alles. Da ging es um Kokain und wir hatten John zu Gast von Sucht und Süchtig und der hat mir im Studio erzählt, wie er damals zur Hochzeit seiner Kokainsucht konsumiert hat.
Es gibt Momente, da habe ich geweint und gleichzeitig mir eine Nase gelegt und ich wusste, dass es einfach mich töten kann. Mein Herz schlägt, irgendwie das ganze Zeug legt sich schon in meinen Bronchien nieder. Ich kann kaum atmen. Es gab wirklich Momente, wo ich dachte, ich sterbe. Und nichtsdestotrotz habe ich genau in diesen Minuten trotzdem weiter Kokain konsumiert. Und zwar nicht, weil ich so geil auf Kokain war, sondern weil ich einfach fucking süchtig war.
Das mal so als Vergleich zwischen Kokain und MDMA, worüber wir jetzt reden. Ich wollte nämlich im Vorfeld dieser Sendung nicht nur die Feierwütigen in Berlin in der Küche treffen, die mir ihre Suchtgeschichte erzählen, sondern ich wollte auch in eine Klinik gehen und jemanden treffen, der in einer Entgiftung ist, der im Entzug ist, der eine Therapie macht und so weiter. Aber diese Recherche ging komplett ins Leere. Und die stellvertretende Leiterin der Ameus-Klinik in Bremen, die hat mir dazu mal genaueres erzählt.
Katrin Rautenberg, ich bin hier Ärztin im Ameus-Klinikum. Wir machen die Vollversorgung für Entgiftung von illegalen Substanzen in Bremen. Und in unserem stationären Klientel kommt als Aufnahme- oder Entgiftungsgrund die Einnahme von MDMA und Ecstasy nicht vor. Diese Substanzen werden häufig als Beikonsum, also als Add-on-Droge benutzt, aber machen keine so starken körperlichen Entzugserscheinungen, dass sie einen stationären Aufenthalt rechtfertigen würden.
Wie steht es denn um das Suchtpotenzial dieser Substanzen? Also gibt es Menschen, die davon abhängig werden, so wie man eine Kokainabhängigkeit oder eine Cannabis- oder eine Alkoholabhängigkeit entwickeln kann?
Das Abhängigkeitspotenzial ist geringer, ja. Und bei MDMA sehe ich die körperliche Abhängigkeit nur sehr gering. Da kommen die Komplikationen eher durch akute Intoxikation, also den akuten Rausch und die Folgen davon. Das Abhängigkeitspotenzial ist eher ein psychisches und eins auf der Verhaltensebene, also den Konsum, das Konsummuster in Peergroups zum Beispiel, auf Partys, das Feiern gar nicht mehr ohne diese Substanzen gedacht werden können. Und das, finde ich, sind die Abhängigkeitspotenziale von MDMA und Ecstasy.
Du nickst gerade, kannst das scheinbar so bestätigen. Wie ist das denn in den Therapien, die so ein Patientin oder ein Patient, der dann MDMA bekommen hat, stehen die dann 3 Wochen später wieder vor der Tür und sagen, ey, gib nochmal was von dem Zeug? Oder wie verhalten die sich, wenn die aus Therapie entlassen werden?
Also die Therapiestudien, die es gibt, da sind wenige Gaben dieser Substanz geplant, in guten Abständen und eben therapeutisch eingebettet. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das Maximum sind 3 oder 4 Gaben, die geplant sind im Rahmen der Therapie. Also es ist so, dass viele der Patienten sagen, okay, jetzt bin ich antherapiert und wenn ich mich frei entscheiden könnte, würde ich gerne tiefer arbeiten. Aber das hat nichts mit Sucht zu tun, das hat nichts mit den Kick suchen zu tun, sondern da geht es wirklich um diese tiefe innere therapeutische Arbeit, die als hilfreich erlebt wird. Es ist so, dass quasi durch diese 2 Faktoren, eben, dass man eben diesen ersten Rausch so viel stärker erlebt als alle danach und der Effekt so viel schwächer wird. Wenn ich Opiate hochdosiere, kriege ich immer mehr Effekt. Wenn ich das mit MDMA mache, da gibt es so eine Art Decke und da geht es halt dann nicht weiter. Das andere ist, dass es ein Muster gibt, zwischen serotoninerger Freisetzung und dopaminerger Freisetzung. Also immer, wenn ich viel Dopamin freisetze, wie zum Beispiel bei Kokain, und einen schnellen Peak mache, also rein ganz viel Wirkung, schnell wieder raus, das macht süchtig. Mhm. Immer dann, wenn eine Substanz mehr Serotonin als Dopamin freisetzt, wie das zum Beispiel bei den klassischen Psychedelika der Fall ist, bei LSD oder auch bei MDMA, sind verschiedene Art und Weisen, wie die Rezeptoren angesprochen werden, aber das Serotonin ist einfach stärker involviert. Wenn viel mehr Serotonin ins Spiel kommt als Dopamin, ist es auch so, dass es zu einer wesentlich weniger wahrscheinlichen Suchtentwicklung kommen kann. Also eine körperliche Abhängigkeit von MDMA halte ich für eine suchtmedizinische Urban Legend, wenn das jemand behauptet. Es gibt Menschen, die das behaupten, dass es das gibt. Nein, das gibt es faktisch nicht, würde ich sagen. Psychische Abhängigkeiten im Sinne von, dass ein Wohlgefühl gejagt wird. Also es gibt schon, ich kenne persönlich eine junge Frau, die sagt, also MDMA ist mein Wohlfühlraum. Ich kann mit meinen Freunden gar nicht mehr Zeit verbringen, wenn ich das nicht nehme. Aber das ist eher was Ritualisiertes. Die hat gar keine so starke Wirkung. Die könnte vielleicht auch ein Glas Weißwein trinken, aber sie glaubt es halt nicht mehr, dass es so ist.
So wie du es beschreibst, haben es mir auch die beiden in der Berliner Küche beschrieben, die, wie ich ja sagte, eine intensive Phase mit Ecstasy und MDMA erlebt haben, sich ziemlich hochdosiert haben und phasenweise jedes Wochenende konsumierten, über ein Jahr oder 2, und damit aber dann auch, viel zitiert, einfach aufgehört haben.
die meisten Personen, die ich kenne, haben irgendwie ihre Erfahrung damit gesammelt und dann irgendwann damit auch wieder aufgehört. Also so, das ist keine von den Drogen, anders zum Beispiel als Amphetamine oder Kokain oder so, auf denen ich Leute so richtig hab abstürzen sehen über eine lange Zeit und dann so sind die irgendwie weg vom Fenster oder so. Bei MDMA ist es eher so, keine Ahnung, das geht dann so ein Sommer oder vielleicht ein Jahr oder zwei, aber am Ende ist es dann irgendwann auch gut. So.
Es ist halt einmal erzählt und dann ist so der Aha-Moment und dann ist geil und so ein Vorhang ist durchtreten und dann das ja sowieso, was ja auch dann die Sucht oder das Verlangen, das mehrmals zu machen, auslöst bei ja eigentlich allen Drogen, ist ja eigentlich, du versuchst meistens das erste Mal halt zu reproduzieren. Deswegen hat man das dann vielleicht auch so hoch dosiert. Das hat man so nie wieder bekommen.
Mein Kollege hat das gerade gut beschrieben, also so diesem Hinterherhechten von dieser ursprünglichen Erfahrung. Ich glaube, so würde ich das auch beschreiben. Also so, es war so in dieser einen Phase so, dass ich ein paar richtig tolle Erlebnisse damit hatte und dann irgendwie mir gewünscht habe, dass die nochmal stattfinden. Und also so, als ich irgendwann verstanden habe, dass das nicht machbar ist, hat sich das einfach so ein bisschen ausgelutscht über so eine gewisse Zeit und dann war es irgendwie durch, irgendwie so vielleicht, ja.
Und von diesen subjektiven Erfahrungen, die wir uns gerade jetzt nochmal angehört haben, hat uns auch Frau Dr. Rautenberg von der Ameus-Klinik erzählt.
Hören Sie das öfter als so ein Konsumprofil, dass es so in Phasen sich gliedert und dann auch in Anführungsstrichen einfach wieder damit aufgehört wird?
Ja, das erlebe ich häufig, vor allen Dingen aber auch eher in dem ambulanten Klientel, was ich so ambulant behandle, dass es immer wieder Phasen von MDMA und Ecstasy gibt. Die wenigsten bleiben da sozusagen drauf hängen. Dass der Stopp des Konsums, wenn man die Peer Group verlässt, scheint deutlich leichter zu sein als bei Opiaten oder Kokain.
Andrea, ich muss sagen, das klingt doch alles zu schön, um wahr zu sein mit dem MDMA und dem Ecstasy. Also es macht nicht süchtig, haben wir jetzt hier geklärt. Man kann relativ leicht damit aufhören und auch eine psychische Abhängigkeit ist im Grunde vielleicht mehr eine Gewohnheit, höre ich so ein bisschen raus. Es gibt bahnbrechende Erfolge in therapeutischen Studien oder in klinischen Studien zu Therapiezwecken. Korrigier mich, finde den Haken. Sag mir, was ist schlecht jetzt?
Also erstmal ist es so, dass wir eben bis in eine Situation sind, wo die Schwarzmarktqualität total fluktuiert. Das kann unter aller Sau sein. Da kann eine Gefahr herkommen. Dann im mangelnden Wissen um das, was man da macht. Also ich sag mal so, bevor man neuronal ausgereift ist, und das ist eigentlich erst mit Anfang, Mitte 20 der Fall, sollte man all diese Substanzen nicht anfassen. Also je später, desto besser. Und das andere ist ein Punkt, der so ein bisschen auch angeklungen ist ja bei deinem Kumpel mit der Jacke in der Clubschlange. Auch wenn die Substanz selber vielleicht nicht so viel Schaden anrichtet, jemand, der auf MDMA Auto fährt und vielleicht die Verkehrsbedingungen falsch einschätzt oder das, was mir mal passiert ist als Notärztin, dass ich jemanden aus einem See in Berlin gefischt habe, der in einem flachen Areal einen Körper reingemacht hat aus lauter Glücksgefühlen auf MDMA und sich einen Halswirbel gebrochen hat.
Fehleinschätzungen von Situationen, Risikobereitschaft.
Genau, das Thema Risikoeinschätzung, Verhaltenseinschätzung, das ist ein riesen Thema. Und ich sag mal so, klar, das kann mir auch mit Alkohol passieren. Das kann mir alles auch mit Alkohol passieren. Aber ich denke schon, dass das, was du sagst, richtig ist. Es ist wesentlich weniger bedrohlich, als es oft gesellschaftlich wahrgenommen wird. Es ist aber nicht ohne Risiken. Aber so ist das mit allen Dingen. Nichts, was wirkt, hat keine Nebenwirkungen. Ne? So ist es einfach. Und ich denke, ja, dieses sich damit ehrlich und unvoreingenommen zu beschäftigen und dann einen risikoadaptierten Umgang zu entwickeln als Gesellschaft mit dieser Substanz und einigen anderen auch übrigens. Das Gleiche gilt ja für Psilocybin, das Gleiche gilt für LSD. Das ist einfach eine Aufgabe, der wir uns als Gesellschaft so langsam mal stellen sollten.
Einigen KritikerInnen der CSU und bestimmt auch einigen Leuten im Rundfunkrat drehen sich die Fußnägel hoch beim Anhören dieser Folge. Ich fand es aber sehr interessant, sehr spannend, sehr erhellend, auf wissenschaftlicher Basis Ecstasy und MDMA mal so en Detail durchzusprechen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und ich sage vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns hier.
Ja, danke für die Einladung. Danke für die Einladung.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
Und noch ein Podcast-Tipp für euch. Wo hört das Wundermittel auf und wo fängt der Quatsch an? Diese Frage stellen sich die beiden Wissenschaftsjournalisten Maximilian Dökel und Jonathan Focke im Podcast Science Cops. Sie ermitteln gegen pseudowissenschaftlichen Unfug in sozialen Netzwerken, in den Medien und in der Politik. Und dabei zerlegen sie das ein oder andere Wundermittel, das euch gesünder machen soll oder dünner oder schlauer. Doch die beiden prüfen nach. Was sagt die Wissenschaft? Was stimmt wirklich? Und was ist einfach nur gut verkauft? Es gibt übrigens auch eine Folge zu MDMA. Hört rein bei den Science Cops in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify und YouTube sogar als Videopodcast.